Wir kommen dann zurück zum 1. Samuel-Buch. Es geht um die Zeit, als David bei den Philistern war. Und wir lesen heute einmal aus dem 30. Kapitel einige Verse, die Verse 1 bis 8. 1. Samuel, Kapitel 30, die Verse 1 bis 8. Als nun David mit seinen Männern am dritten Tage nach Ziklag kam, waren die Amalekiter eingefallen ins Südland und in Ziklag und hatten Ziklag eingenommen und mit Feuer verbrannt. Und hatten die Frauen und alles, was in der Stadt war, klein und groß, gefangen genommen. Sie hatten aber niemand getötet, sondern sie weggeführt und waren abgezogen. Als nun David mit seinen Männern zur Stadt kam und sah, dass sie mit Feuer verbrannt war und ihre Frauen, Söhne und Töchter gefangen waren, erhoben David und die Leute, die bei ihm waren, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Auch die beiden Frauen Davids waren gefangen genommen worden, Ahinoam, die Jezreeliterin, und Abigail, Nabals, des Karmeliters Frau. Und David geriet in große Bedrängnis, weil die Leute ihn steinigen wollten, denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert, ein jeder wegen seiner Söhne und Töchter. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott, und sprach zu dem Priester Abjatar, dem Sohn Ahimelechs: Bringe mir den Ephod her. Und als Abjatar den Ephod zu David gebracht hatte, befragte David den Herrn und sprach: Soll ich dieser Schar nachjagen, und werde ich sie einholen? Er sprach: Jage ihr nach, du wirst sie einholen und die Gefangenen befreien. David befand sich im Land der Philister auf eigenen Wegen. So haben wir am vergangenen Sonntag gesehen und haben festgestellt, dass die ganze Not, die damit verbunden war, ihren Anfang nahm damit, dass David nicht mehr den Herrn suchte, nicht mehr nach seinem Willen fragte, sondern, wie es heißt in Kapitel 27, Vers 1, in seinem Herzen dachte, also bei sich selbst stehen blieb, sich selbst Gedanken machte. Das ist ja grundsätzlich auch nicht verkehrt, dass man sich selbst Gedanken macht, das sollte man tun, aber unabhängig von seiner Beziehung zu Gott. Das war das große Problem. Ich lese noch einmal den ersten Vers von Kapitel 27. David aber dachte in seinem Herzen: Ich werde doch eines Tages Saul in die Hände fallen. Es gibt nichts Besseres für mich, als dass ich entrenne ins Philisterland. Dann wird Saul davon ablassen, mich fernerhin zu suchen im ganzen Gebiet Israels, und ich werde seinen Händen entrennen. Mit dieser Entscheidung, mit dieser Weichenstellung waren große Probleme und Nöte verbunden. Das lesen wir dann in den Kapiteln 27 und 29. Und wir haben gesagt, wie gut ist es doch zu wissen, dass es eine zurechtbringende, eine wiederherstellende Gnade Gottes in Christus Jesus gibt. Wir haben in unserem Herrn Jesus Christus Vergebung unserer Sünden durch sein Blut, nach dem Reichtum seiner Gnade. Aber da, wo wir von den Wegen, die Gott uns weist, abirren, abweichen, gibt es auch immer wieder die Möglichkeit, zurückzukehren. Es gibt eine zurechtbringende Gnade Gottes in Christus. Und das können wir gerade auch hier in diesem Geschehen beobachten. Das ist ein großes Geschenk, da wir selbst immer wieder gefährdet sind, abzuweichen vom Weg Gottes. Und leider das auch manchmal geschieht. Dass Gott also zurechtbringt, das ist etwas ganz Großes. Es gibt ein Lied, da heißt es: Denn von eigenen Wegen bracht er mich zurück, gab mir Heil und Segen, unverdientes Glück. Von eigenen Wegen bracht er mich zurück, gab mir Heil und Segen, unverdientes Glück. Ich könnte mir gut vorstellen, dass nach all den notvollen Erfahrungen, die David hier bei den Philistern gemacht hat, dass er gerne in diese Liedstrophe eingestimmt hätte. Gott hat ihn von eigenen Wegen zurückgebracht. Welch ein großes Geschenk der Gnade Gottes. Da steht also über dem Leben all derer, die zu Jesus Christus gehören, die wahrhaft zu ihm gehören, dem Wesen nach sein Eigentum sind. Gott lässt seine Leute nicht einfach laufen, vielleicht eine Zeit lang, damit sie ihre bitteren Erfahrungen machen. Wie es auch heißt im Propheten Jeremia, du musst inne werden und erfahren, wie viel Jammer und Herzeleid es bringt, den Herrn, deinen Gott, zu verlassen und ihn nicht zu fürchten. Das sind bittere Erfahrungen, die Gottes Kinder machen können. Gott lässt also seine Leute wohl eine Zeit lang laufen, aber nicht für immer. Er holt sie ein und bringt sie auch wieder zurecht, sodass sie ans Ziel ewiger Herrlichkeit gelangen. Ich erinnere in diesem Zusammenhang noch einmal an die Geschichte, die Lloyd-Jones erlebt hat mit einem seiner Gemeindeglieder. Es handelte sich um einen Bruder, der zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen war, dort in der Gemeinde, durch das Hören auf Gottes Wort, auf das Evangelium von der Gnade Gottes in Jesus Christus. Und Lloyd-Jones hatte den gewissen Eindruck, dass diese Bekehrung wirklich echt war. Wir wissen ja, wie das so heute in unserer Zeit ist. Es gibt viel oberflächliches Wesen, oberflächliche Bekehrungen. Aber er war der Meinung, dass dieser Mann wirklich von Neuem geboren war. Und dann geschah Folgendes, er entfernte sich von den Wegen Gottes, verstrickte sich in große, tiefe Schuld und Sünde und blieb dann dementsprechend natürlich auch den Versammlungen fern, der Gemeinde fern. Und man betete in der Gemeinde für ihn und Lloyd-Jones machte das immer wieder deutlich, dieser Mann ist meiner Überzeugung nach wahrhaft wiedergeboren. Und so wird er zurückkommen. Manche zweifelten daran, ob er jemals zurückkehren würde, weil sie wussten, in welch einen Sündensumpf dieser Mann inzwischen gelandet war. Aber dann geschah tatsächlich dieses Wunder. Eines Tages saß dieser Mann wieder unter der Verkündigung des Wortes Gottes, wurde vom Wort Gottes getroffen, tat Buße, erfasste ganz neu die Vergebung seiner Sünde, seiner Schuld und kam zurecht. Das war Gottes wiederherstellende Gnade im Leben eines seiner Kinder. Das ist eine große Sache und wir dürfen Gott preisen dafür, dass er seine Auserwählten zum Ziel ewiger Herrlichkeit bringt. Egal was passiert, auch wenn sie versagen, auch wenn sie sich eine Zeit lang abwenden sollten vom Herrn Jesus, wenn sie wahrhaft wiedergeboren sind, wird Gott sie einholen und wird Gott sie wieder zurückbringen. Ich will in diesem Zusammenhang einmal ein Wort vorlesen aus dem Johannesevangelium. Es ist ein herrliches Wort, ein sehr tröstliches Wort für alle, die um ihre Sündhaftigkeit wissen und immer wieder darunter leiden und sich auch manches Mal die Frage stellen, werden wir durchkommen und werden wir auch zum Ziel gelangen? Weil das ist ja immer wieder auch eine Frage, die uns bewegt, angesichts der Wirren unserer Zeit. Angesichts des antichristlichen Geistes, der sich mehr und mehr Raum verschafft in unseren Tagen. Und der Teufel hat es mit Sicherheit auf uns abgesehen, mit absoluter Sicherheit. Er versucht alles, um uns zu verderben. Und da haben wir ein herrliches Wort hier vor uns aus dem Johannesevangelium, Kapitel 6. Da sagt der Herr Jesus in Vers 38 und 39, denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tag. Von dem, was der Vater dem Sohn übergeben hat, verliert der Sohn kein einziges. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tage. Das heißt, der Herr Jesus bewahrt seine Leute zum Ziel ewiger Herrlichkeit. Und diese Aussage, die Jesus hier macht im Johannesevangelium, ist aufs Engste verbunden mit dem, was Paulus ausführt in Römer Kapitel 8 über die Gnadenpfahl. Ich lese einmal Römer 8, die Verse 29 und 30. Das sind ganz zentrale Aussagen der Heiligen Schrift von größter Bedeutung und sind ein großer Trost für angefochtene Seelen. Nicht für solche, die leichtfertig mit der Sünde umgehen, sondern für Menschen, die es ernst meinen mit der Nachfolge Jesu, die aber wissen um ihre sündigen Neigungen. Dafür ist es ein gewaltiger Trost. Denn die er zuvor ersehen hat, so schreibt Paulus hier. Die er zuvor ersehen hat, das heißt also, die er, mit denen er sich, bevor er diese Welt geschaffen hat, liebend eins gemacht hat. Das bedeutet das Wort zuvor ersehen an dieser Stelle. Mit denen er sich liebend eins gemacht hat. Die hat er auch vorherbestimmt, wozu? Dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Da geht es um das Ziel, um die Verherrlichung. Das ist also Gottes Ziel, dass wir einmal ihm gleich sein werden, weil wir ihn sehen werden, wie er ist. 1. Johannes. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Paulus spricht hier schon in der Vergangenheit, indem er sagt, die hat er auch verherrlicht. Hier geht es um das Ziel. Das heißt also, obwohl die Gemeinde Jesu, die Schar der wahrhaft Wiedergeborenen, noch hier unterwegs ist in dieser Zeit und Welt, ist diese Schar von Gottes Sicht aus, in den Augen Gottes, schon am Ziel angelangt. Die hat er auch verherrlicht. Das ist ein wunderbares Wort. Und darum kann Paulus dann sagen, wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist. Ja, vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, Heilsgewissheit. Ich bin fest davon überzeugt. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Achten wir bitte darauf, dass in den Versen 29 und 30, ihr könnt euch zu Hause noch einmal damit beschäftigen, immer vom Handeln Gottes die Rede ist, nicht vom Menschen. Gott ist der, der entschieden hat in seiner Gnadenwahl. Und Gott ist der, der handelt. Und Gott ist der, der seine Leute zum Ziel ewiger Herrlichkeit bringt. Hier ist kein einziges Mal vom Tun, von der Entscheidung, vom Glauben oder vom Handeln des Menschen die Rede. Sondern es geht nur um das, was Gott tut. Das ist ganz wichtig, dass wir das begreifen. Also wenn jemand zum Ziel ewiger Herrlichkeit gelangt, ist das ganz und völlig und ausschließlich das Werk der Gnade Gottes in Christus Jesus. Ich betone das einmal ein wenig, dann wird uns das deutlich. Die er zuvor ausersehen hat. Die hat er auch vorherbestimmt. dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Es ist Gottes Werk. Ganz das Werk Gottes. Ist das nicht herrlich? Und darum können wir getrost sein, auch da, wo wir strauchen, wo wir hier und da vom Weg abirren. Gott wird uns zurechtbringen. Und Gott wird dafür sorgen, dass wir zum Ziel kommen. Und so hat er es getan, auch hier im Leben von David. Wer die abgrundtiefe Bosheit seines eigenen Herzens erkannt hat, der weiß, wir sind darauf angewiesen, dass Gott uns nachgeht, wenn wir uns verirrt haben. David betet in Psalm 119, Herr, suche mich, denn ich bin ein verirrtes Schaf. Das heißt, suche du mich. Ich bin darauf angewiesen, dass du mich suchst und dass du mich zurückführst zur Herde. Das ist das Werk Gottes, allein das Werk Gottes. Wir wollen Gott dafür preisen, für diese wunderbare Gnadenfall, in der unsere Heilsgewissheit begründet liegt. Von Ewigkeit her, wobei das Kreuz, das Erlösungswerk Christi, das Zentrum ist. Nun, wie geschieht das hier? Was haben wir gelesen in 1. Samuel Kapitel 30? Gott hat ja dann auch ganz praktisch so seine Wege mit seinen Leuten. Wie geschieht das hier? Nun, Gott treibt David in die Enge, sodass er schließlich ganz allein dasteht. Wir haben das gelesen, dass er plötzlich vor einem Trümmerhaufen steht, vor einem Schutthaufen. In seiner Abwesenheit und der Abwesenheit der Männer hatten die Amalekiter Ziklag überfallen. Dort hatte David seine Zelte aufgeschlagen. Aber inzwischen war er auf dem Weg, mit Achish, dem Philisterkönig, in den Krieg zu ziehen. Und nur Gottes bewahrende Hand über ihm bewahrte ihn vor einer Katastrophe. Er wurde zurückgeschickt, weil einige Leute dort unter den Philistern kein Vertrauen zu David hatten. Achish allerdings, der Philisterkönig, hatte großes Vertrauen zu David. Aber er konnte nicht anders, er musste seinen Leuten nachgeben und schickte David wieder zurück. Und nun kommen sie zurück, David und seine Männer, und sehen schon von Weitem den Rauch aufsteigen in Ziklag. Die Amalekiter waren eingefallen, hatten alles verbrannt und hatten Frauen und Kinder mitgeschleppt. Das war die Situation. Es heißt hier in Vers 4, David und die Leute, die bei ihm waren, weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Und das waren gestandene Männer. Sie weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Und dann kam noch Folgendes hinzu. Und David geriet in große Bedrängnis, weil die Leute ihn steinigen wollten. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert, ein jeder wegen seiner Söhne und Töchter. Nun, das war eigentlich ungerecht, denn David war genauso betroffen wie diese Männer. Es wird ausdrücklich erwähnt, dass auch seine beiden Frauen gefangen genommen worden waren. Es erging David nicht anders, obwohl auf seiner Schulter eine besondere Verantwortung lastete. Das muss man nun auch sagen. Er war es ja, der führte und leitete. Nun, die anderen waren mitgezogen. Aber in dieser Situation sahen sie nicht, dass sie im Grunde genommen David Unrecht antaten, sondern sie waren so verzweifelt und sie waren so ohnmächtig in dieser Situation, dass sie verbittert waren oder dass sie sich erbitterten. So heißt es hier. Und in ihrer Ohnmacht, in ihrer Erbitterung, David steinigen wollten, David töten wollten. Das war die Situation, in der David sich hier befand. Das heißt, Gott führte ihn in die Enge, sodass David schließlich ganz allein dastand. Und es gab keine Ausweichmöglichkeit. Es gab keinen Ausweg aus dieser Sackgasse. Und doch einen gab es. Und da sehen wir wieder diese zurechtbringende Gnade Gottes. im Leben seiner Kinder. Einen Ausweg gab es, und das war Gott selbst. Und da heißt es hier, David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. David suchte jetzt das Angesicht Gottes. Gott, es geht manchmal sehr streng mit seinen Kindern um, das haben wir gesehen hier. Er lässt sie eine Zeit lang laufen, so haben wir gesagt. Aber dann greift Gott ein und das tut sehr, sehr weh. Und da kann Gott sich als ein sehr, sehr strenger himmlischer Vater offenbaren und erweisen. Aber in all dem sehen wir auch hier schon die Barmherzigkeit Gottes. Erstens, wie wir bereits gehört haben, hat Gott David davor bewahrt, gegen seine eigenen Leute, gegen Israel, in den Krieg zu ziehen. Und wenn er dann zurückgekehrt wäre, dann wären die Amalekiter wahrscheinlich über alle Berge gewesen. Es wäre keine Chance mehr für David gewesen, sie zu erreichen. Und es wird ausdrücklich erwähnt hier in Vers 2, sie hatten aber niemand getötet, sondern sie weggeführt und waren abgezogen. Das heißt also, Gott hat seine Hand auch über die Frauen und Kinder gehalten. Wir sehen also auch auf den strengen Wegen, die Gott mit seinen Kindern geht, immer wieder die Barmherzigkeit Gottes, seine große Liebe. Hinter all seinen strengen Handlungen, seinen Erziehungsmaßnahmen mit seinen Kindern steht die große Liebe unseres himmlischen Vaters. Sein Herz schlägt für uns. Und nun sucht David das Angesicht Gottes. Er hätte doch auch sofort losstürmen können mit seinen Leuten. Die Zeit war knapp. Es galt keine Zeit zu verschwenden. Und David hätte seine Leute hier dazu ermutigen können, doch jetzt loszuziehen und hinter den Amalekitern herzujagen. Aber er tut das nicht. Sondern er merkt, das Problem, das eigentliche Problem liegt nicht in den Amalekitern. Das eigentliche Problem liegt in meinem eigenen Herzen. Das eigentliche Problem ist die Sünde und sind meine sündigen Wege. Das hat David erkannt und deshalb weiß er, jetzt geht es nur um das eine. Und das war für ihn die Hauptsache, dass mein Verhältnis zu Gott wieder in Ordnung kommt. Wir haben am vergangenen Sonntag darauf hingewiesen, dass es aus jener Zeit, als er sich im Philisterland befand und dann seine Streifzüge unternahm und viel, viel Schuld auf sich geladen hat, keine Psalmen gibt von ihm. Wir haben daraus den Schluss gezogen, dass sein Verhältnis zu Gott nicht in Ordnung war. Er hat sich schwer gegen Gott und gegen Menschen versündigt. Lest euch das bitte noch einmal durch. Und David weiß nun, das größte Problem ist meine Sünde und die Hauptsache ist, dass ich mit Gott in Ordnung komme. Das ist die Hauptsache. Wenn es hier heißt, David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott, dann geht es genau darum, dass hier sein Verhältnis zu Gott wieder in Ordnung gekommen ist, durch Vergebung seiner Sünden. Auch wenn wir das nicht ausdrücklich hier so lesen, aber das Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift macht deutlich und klar, dass da, wo Menschen, wo Gottes Kinder sündigen und sich auf sündigen Wegen befinden, es nur eine einzige Möglichkeit gibt, nämlich dass ihr Verhältnis zu Gott wieder in Ordnung kommt, durch Vergebung der Sünden. Und das bedeutet, dass man sich beugt unter seine Schuld, unter seine Sünde. Wenn es hier heißt, David aber stärkte sich in dem Herrn, dann bedeutet das, er bekam neue Zuversicht. Und wir lesen in Jesaja Kapitel 33, Vers 24 ein sehr, sehr wichtiges Wort. Und kein Bewohner wird sagen, ich bin schwach, denn das Volk, das darin wohnt, wird Vergebung der Sünde haben. Wenn David hier neue Kraft empfing und neue Zuversicht, neue Hoffnung auch, dann hatte das darin seinen Grund, dass er Vergebung der Sünde empfing. Denn das Volk, das darin wohnt, wird Vergebung der Sünden haben. Was ist für uns die Hauptsache? Auch in all den Problemen, mit denen wir immer wieder zu tun haben, ob sie nun verschuldet sind oder unverschuldet sind, wollen wir uns diese Frage immer wieder stellen. Was ist die Hauptsache für uns? Die Hauptsache sollte sein, dass wir wissen, unser Verhältnis zu Gott ist in Ordnung, aufgrund dessen, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Er hat unser sündiges Wesen mit in seinen Tod hineingenommen und hat uns Vergebung geschenkt durch sein Blut, das er am Kreuz für uns vergossen hat. Ist das für dich immer wieder die Hauptsache? Für David war es hier die Hauptsache. Er jagt also nicht den Amalekitern nach, sondern wird einmal stille hier vor Gott und sucht das Angesicht Gottes und trachtet danach, mit Gott wieder in Ordnung zu kommen. Das ist immer wieder die Hauptsache für dich und auch für mich. Das bedeutet, dass er sich unter seine Schuld gebeugt hat, gedemütigt hat. Es gab für ihn keine Entschuldigung mehr. Man kann sich das gut vorstellen. In der Zeit, als er da so krumme Wege ging bei den Philistern, da wird auch sein Gewissen hier und da geschlagen haben. Und Gottes Geist wird ihn gemahnt haben. Aber er war nicht bereit, dem nachzugeben. Sondern er wird sich damit entschuldigt haben, dass Saul ja schließlich der eigentliche Übeltäter war. Dass er in einer solchen Lage war, dass er in einer solchen Misere war, das war doch letztlich die Schuld Sauls und nicht seine Schuld. Er ist ja zu den Philistern übergelaufen aus Angst vor Saul, weil der ihn verfolgte. Und dann wird er immer wieder die Schuld von sich abgewälzt haben auf die Umstände und speziell sicherlich auch auf Saul. Aber an dieser Stelle, da David neue Zuversicht gewann, da gab es für ihn keine Entschuldigung mehr. Ich habe gesündigt. Das werden seine Worte gewesen sein. Ich habe gesündigt. Es gibt keine Entschuldigung für mich. Weder Saul noch die Umstände, die schwierigen Umstände, noch die Versorgungsengpässe, was es auch immer sein mag, nichts entschuldigt mich, sondern der Einzige, der mich entschuldigen kann, das bist du. Das ist immer wieder wichtig, wenn wir den Herrn suchen, dass wir uns nicht mit irgendwelchen Dingen entschuldigen für unser Versagen, sondern dass wir unsere Sünde klar und deutlich bekennen vor Gott, sagen, ich habe gesündigt gegen dich. Der Einzige, der mich entschuldigen kann, das bist du. Und das Blut Jesu entschuldigt uns, macht uns frei von Schuld und Sünde. David dachte hier auch nicht, ich will jetzt alles besser machen als zuvor. Er tat nicht den zweiten Schritt vor dem ersten. Es gibt ja viele, auch Kinder Gottes, die immer wieder diesen zweiten Schritt vor dem ersten tun. Statt erstmal zuzugeben, dass sie versagt haben, dass sie gesündigt haben, versuchen sie, es besser zu machen. Fassen sie gute Vorsätze, aber Gott lässt sich da nichts vormachen. Er beugt unser stolzes Herz. Er möchte gerne, dass wir Schuld zugeben. Das geht gegen unseren Stolz. Und wir sind eher bereit, irgendetwas zu machen und uns zu verbessern und uns anzustrengen, als zuzugeben, ich habe gesündigt. Das fällt uns unendlich schwer und ist ein Ausdruck der Gnade Gottes, wenn das im Herzen eines Menschen geschieht. Das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Das kann nur der Heilige Geist wirken, dass wir uns beugen und demütigen und nicht versuchen, es erst besser zu machen. Und David hat auch nicht zu irgendwelchen äußeren Ritualen Zuflucht genommen. Er hat nicht versucht, eine religiöse Atmosphäre hier herzustellen, ein Kerzchen anzuzünden oder dergleichen, sondern er beugte sich vor Gott. Das ist das Entscheidende. Es gibt viel religiöses Wesen auch in unserer Zeit. Viel religiöse Atmosphäre, was die Leute suchen, das sind Erfahrungen und Atmosphäre, das suchen sie. Aber es geht nicht darum, dass wir Atmosphäre haben, religiöser Art, sondern es geht darum, dass wir das Wort Gottes haben. Es geht darum, dass wir den Herrn suchen in seinem Wort. Darum geht es, dass wir uns beugen und uns freuen über Golgatha. Das ist das Entscheidende. Also, David vollzieht hier nicht irgendein Ritual, um religiöse Atmosphäre zu schaffen. Und er sagt auch nicht zu seinen Leuten, jetzt brauchen wir zunächst einmal eine Strategie. Irgendwie eine Strategie, um an die Amalekiter heranzukommen. Weil auch das haben wir ja in unserer Zeit immer wieder. Man merkt, irgendwo ist die Gemeinde Jesu kraftlos geworden in ihrem Zeugnis. Man erreicht kaum noch Menschen mit dem Evangelium. Es gibt wenig Bekehrungen, echte Bekehrungen in unserer Zeit. Und dann setzt man sich hin und fragt nach neuen Methoden und irgendwelchen Strategien, um an Menschen heranzukommen. Und dann kommt die Welt hinein in die Gemeinde. Dann will man die Gottesdienste so attraktiv wie möglich machen, damit Außenstehende sich auch wohlfühlen bei uns. Aber darum geht es nicht. Es geht in unseren Gottesdiensten darum, dass Gott verherrlicht wird, dass er uns dient in seinem Wort, dass wir neu ausgerichtet werden, gestärkt werden zum Zeugnis. Es geht in erster Linie um die Verherrlichung Gottes. Also wir sehen, David geht nicht solche Wege, sondern er demütigt sich vor Gott und empfängt Vergebung seiner Schuld und damit eben neue Kraft und neue Zuversicht. Und es gibt hier in Vers 8 einen klaren Hinweis, und damit kommen wir zum Ende, einen klaren Hinweis dafür, dass seine Umkehr zu Gott wirklich echt war. Ich lese uns den 8. Vers, 7 und 8, den 7. nehmen wir dazu. Und er sprach zu dem Priester Abiatar, dem Sohn Ahimelechs, bringe mir den Ephod her. Und als Abiatar den Ephod zu David gebracht hatte, befragte David den Herrn. Bei diesem Ephod ging es um ein Losverfahren. Man erkundigte sich auf diese Weise nach dem Willen Gottes. David befragte den Herrn und sprach, soll ich dieser Schar nachjagen und werde ich sie einholen? Er sprach, jage ihr nach, du wirst sie einholen und die Gefangenen befreien. Jetzt, nachdem David neue Zuversicht gewonnen hatte, hätte er sich doch mit seinen Leuten sofort auf den Weg machen müssen, oder nicht? Jetzt habe ich doch Vergebung, jetzt ist doch alles in Ordnung zwischen Gott und mir. Und jetzt muss Gott doch auch die Folgen der Sünde aufheben, oder nicht? Aber David geht es nicht um die Folgen der Sünde. Nicht in erster Linie. Seine Frauen und seine Kinder und die seiner Männer waren ihm ganz gewiss nicht egal. Aber es zeigt sich hier, dass seine Beugung und Demütigung vor Gott echt war. Es zeigt sich darin, dass er bereit war, Ja zu sagen, auch zu den Folgen der Sünde. Und wenn Gott hier gesagt hätte, nein, David, du hast Vergebung deiner Schuld. Alles ist in Ordnung zwischen dir und mir, aber du hast jetzt die Folgen zu tragen, die schrecklichen Folgen deiner Sünde. Dann hätte sich David darunter gebeugt. Es ging ihm also nicht in erster Linie um Erleichterung seiner Situation, sondern es ging ihm tatsächlich, und das zeigt die Tatsache, dass er hier jetzt erst einmal nach dem Willen Gottes fragt, es ging ihm tatsächlich in erster Linie darum, dass sein Verhältnis zu Gott in Ordnung war. Und jetzt frage ich dich einmal, ist das nicht unser aller Erfahrung immer wieder, dass wir irgendwie irgendetwas getan haben, was nicht in Ordnung war, oder Wege gegangen sind, die nicht in Ordnung waren. Und dann haben wir die Folgen gesehen vor Augen. Und dann haben wir den Herrn um Vergebung gebeten. Warum? Damit er auch die Folgen der Sünde aufheben möchte. Das nennt man Zweckbuße. Das ist keine biblische Buße. Da ist die Vergebung der Sünden lediglich ein Mittel zum Zweck, dass es mir wieder besser geht. und dass ich nun nicht mehr unter den Folgen der Sünde zu leiden habe. Das ist keine Buße. Das ist keine Buße vor Gott. Echte Buße hat immer zum Ziel Gott selbst. Gott selbst, seine Verherrlichung und dass das Verhältnis zu ihm in Ordnung ist. Und dann dürfen wir ihn leise fragen und demütig fragen, Herr, gefällt es dir, auch die Folgen der Sünde aufzuheben? Erbarm dich doch, ich übergebe dir auch die Folgen der Sünde. Mach du auch daraus irgendetwas, was dich verherrlicht und was anderen zum Segen führt. Wenn es dir gefällt, sie aufzuheben, will ich dich preisen. Wenn es dir nicht gefällt, will ich dich auch preisen, denn ich habe Vergebung meiner Sünde. Durch das Blut Jesu. Also ich hoffe, dass wir das verstanden haben, dass sich hier an dieser Stelle zeigt, dass die Beugung Davids und der Glaube Davids wirklich echt waren. Und dann bekommt er tatsächlich, und das ist Gottes große Güte und Barmherzigkeit, dann bekommt er tatsächlich grünes Licht und darf den Amalekitern mit seinen Leuten hinterherjagen. Und Gott lässt es ihm gelingen, sodass es dann später heißt, David aber brachte es alles wieder. David brachte es alles wieder. Ihr Lieben, lasst mich zum Schluss noch die Frage stellen, wie kommen wir zu einer solch echten Buße? Wie kommen wir dazu? Unsere Herzen sind so verschlagen, dass wir immer unseren Vorteil suchen, auch in der Buße, in der Beugung vor Gott. Dass es uns oft gar nicht darum geht, dass wir Gott beleidigt haben, dass wir ihn betrübt haben, dass wir ihn verunehrt haben, dass wir Schande auf seinen Namen gebracht haben. Gott steht da gar nicht im Zentrum, im Mittelpunkt unserer Beugung und Demütigung. Oftmals beugen wir uns nur, weil es uns so schlecht geht und wir die Folgen der Sünde in ganz bitterer Art und Weise zu spüren bekommen. Und ich sage noch einmal, das ist keine echte biblische Buße. Wie kommen wir denn dahin? Nun, ich sagte bereits, dass das ein Werk des Heiligen Geistes ist. Das können wir nicht aus uns selbst heraus produzieren. Im Grunde genommen ist es eine Frucht davon, dass der Herr Jesus sich am Kreuz stellvertretend gebeugt und gedemütigt hat vor Gott. Er hat unsere Schuld getragen und er hat Gott Recht gegeben im Blick auf sein Urteil über unsere Sünde. Das ist das Entscheidende. Der Herr Jesus ist der Einzige gewesen, der Gott die Ehre gegeben hat, auch im Blick auf unsere Sünde. Der Einzige, der darunter gelitten hat, dass Gott durch unsere Sünde verunehrt worden ist. Und er hat sich stellvertretend darunter gestellt, hat Gott stellvertretend Recht gegeben und das wird uns zugerechnet. Und die Frucht davon ist, dass der Heilige Geist nun diese wahre, echte Buße wirkt an unseren Herzen. Dass es uns auch in der Praxis in erster Linie um den Herrn zu tun ist und um die Vergebung, dass unser Verhältnis zu Gott in Ordnung ist und nicht um irgendwelche anderen Dinge. Dass wir auch mit allen möglichen Problemen zum Herrn kommen dürfen, das sollte uns allen klar sein. Aber die Hauptsache muss die Hauptsache und darf die Hauptsache bleiben. Und darum dürfen wir den Herrn anrufen, dass er uns diese wahre Buße schenkt durch seinen Heiligen Geist, als Frucht dessen, was Jesus am Kreuz für uns stellvertretend erwirkt hat. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Amen.